Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Fundbüros. Wir sind zurück aus der etwas längeren Sommerpause. Mein Name ist Edgar und an meiner Seite ist wie immer der ganz wunderbare Jan. Hallo Jan.
Hallo Edgar.
Ja, bei uns geht es ja immer um Spiele, die aus irgendwelchen Gründen in Vergessenheit geraten sind. Und ich habe gehört, dass du wirklich eine extrem tiefe Fundgrube ausgehoben hast, um uns ein Spiel vorzustellen, das hierzu mit Sicherheit wahrscheinlich niemand kennt.
Richtig.
Was ist das?
Ich habe gespielt Eve Williams and the Secret of the Trunk. Das ist eine Mischung aus Visual Novel und Point-and-Click-Adventure von einer deutschen Entwicklerin.
Mhm. Okay, also es, ja gut, du musst, glaube ich, einfach weiter ausführen, um was es da geht, genau. Weil es gibt jetzt ja nicht nur eine Visual Novel.
Genau.
Und auch die Mischung mit Point-and-Click-Adventure ist jetzt auch nicht so unüblich, oder?
Also Visual Novels sind ja dann häufig Spiele, wo man eben halt Text weiterklickt und liest, eigentlich wie so ein interaktiver Comic, würde ich sagen, wo das Gameplay bei einer reinen Visual Novel eben ja wirklich bei fast null ist. Wo es hier hingegen dann schon eben es wirklich in ein Point-and-Click-Adventure umswitcht, immer mal wieder zwischendurch, wo man dann eben tatsächlich auch mal kürzere Gameplay-Elemente dann eben auch hat. Vielleicht kann man das noch so vergleichen von der Art und Weise her, wenn auch halt im deutlich kleineren Rahmen mit der Zero Escape Trilogie. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Die ist so ein bisschen bekannt zumindest.
Also vom Namen her kenne ich sie schon, aber genau, ich muss sagen, ich bin in dem Genre überhaupt nicht bewandert.
Genau, da hat man dann eben auch so Story-Abschnitte, wo man dann eben einfach Text liest, wo die Geschichte weitergeht und da hat man dann immer mal wieder Escape-Räume, wo man dann eben rauskommen muss, wo sich dann eben auch Gameplay und Story dann eben abwechseln und genauso ist es hier eigentlich auch. Also man hat eben die Visual Novel Parts, wo dann eben die Geschichte weitererzählt wird, eben durch Standbilder, durch Sprechblasen und ja, Geräusche wie so ein Comic dann entsprechend wieder aufgebaut und zwischendurch hat man dann eben so Phasen, wie man es dann bei so einem Point-and-Click-Adventure kennt. Man läuft eben durch Räume, kann Sachen anklicken, kann Sachen ins Inventar packen, Sachen miteinander kombinieren, muss irgendwie kleine Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und hier gibt es zwischendurch auch mal ein Quicktime-Event oder man muss mal was auf Zeit machen. Und so wechseln sich diese Parts dann immer wieder ab. Vielleicht erstmal so zur groben Struktur des Spiels.
Ja, da würde mich jetzt gleich interessieren, wie diese Parts denn ineinander greifen. Also wie trifft man dann auf Charaktere in dem Point-and-Click-Adventure und dann switcht es in die Visual Novel? Oder wie interagiert das beide miteinander? Weil das, glaube ich, ja schon so dann, so wie ich dich verstehe, so zwei Elemente sind, die schon eher separat oder getrennt voneinander sind, ne?
Ja, das greift eigentlich ganz gut ineinander über. Also man fährt zum Beispiel am Anfang des Spiels zu einer Tankstelle mit dem Auto. Vielleicht soll ich einmal so kurz umreißen, worum es überhaupt geht, oder?
Ja, oder du sagst erst, worum es geht, ja.
Bevor wir dann über die Gameplay-Ebene dann komplett reingehen. Also man spielt Eve Williams, wie man vielleicht sich aus dem Titel auch denken kann. Eve Williams ist eine sehr, sehr unerfolgreiche Privatdetektivin. Das Ganze ist gesetzt in so einem cyberpunkigen Universum. Also wir spielen in der Zukunft in New Cologne. Die Unternehmen sind ja natürlich auch wieder sehr bestimmend, ist alles so ein bisschen heruntergekommen, beziehungsweise sehr große Unterschiede wieder zwischen Arm und Reich. Und sie ist halt eine sehr unerfolgreiche Privatdetektivin, die von Mr. Smith einen Auftrag bekommt. Und zwar soll sie eigentlich nur ein Auto von A nach B fahren. Und zwischendurch geht ihr aber das Auto kaputt und deswegen muss sie das an der Tankstelle reparieren und schaut dann in den Kofferraum und findet dort eine gefesselte Person.
Ui.
So, und halt diese Fahrt wird dann zum Beispiel zur Tankstelle oder eben das Gespräch mit Mr. Smith wird dann eben halt als Visual Novel eben dargestellt. Das heißt, man hat eben ja diese Comicbilder im Grunde, wo man dann aber auch mal Antworten auswählt. Und wenn man dann an der Tankstelle ist, hat man jetzt eben das Problem, ich muss jetzt das Auto reparieren, also grafisch bleibt es dann immer noch sehr gleich. Und naja, dann bewegt man eben Eve Williams, einmal steht man dann draußen vor der Tankstelle, kann da rumlaufen, man kann in die Werkstatt reingehen, man kann in den Shop reingehen, dort kann man dann zum Beispiel mit Josh, dem Tankwart, reden und in der Werkstatt kann man dann auch mit ein paar Sachen interagieren oder auf dem Tankstellengelände, man kann eben Gegenstände aufheben und versucht dann eben so die benötigten Ersatzteile zu finden. Und wenn man dann jetzt wieder ins Auto einsteigt, man findet die gefesselte Person erst, nachdem man das Auto repariert hat, dann muss man eben entscheiden, was mache ich jetzt? Bringe ich die Person einfach zum Übergabeort oder fahre ich vielleicht doch lieber zum Arzt? Und je nachdem, wie man sich entscheidet, geht die Geschichte dann eben auch entsprechend anders weiter.
Ah ja.
Genau, und so hat man immer mal wieder eben, ne, dann geht es eben wieder mit den Story-Elementen weiter. Ich bin dann eben zu dem Treffpunkt gefahren und dann wird da immer wieder ein bisschen erzählt, wie man da hinfährt und was dann da so passiert. Genau. Und dann kommen halt wieder diese Rätselabschnitte. Zwischendurch gibt es auch Kämpfe, wo man dann über Quicktime-Events dann eben Tasten auf der Tastatur in der richtigen Zeit anklicken muss. Und dann muss man eben bestehen. Und wenn nicht, dann ist eben Game Over und man muss vom letzten Speicherstand nochmal von vorne anfangen. Also man kann auch sterben in diesem Spiel oder scheitern.
Ah ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt so, also nicht jedes Adventure hat, sage ich mal, so Kampfpassagen, würde ich sagen, oder so Point-and-Click-Adventure.
Genau. Ja, genau,
jetzt
genau.
Jetzt nicht so in der Intensität.
Genau, also das macht es tatsächlich recht abwechslungsreich, muss ich sagen. Und ist tatsächlich auch eher so ein bisschen ungewöhnlich und fand ich auch ganz gut, hat sich da so ganz gut eingefügt. Dadurch wirkt der Kampf natürlich auch nochmal ein bisschen dynamischer. Genau, später hat man auch noch etwas, wo man auch mal Situationen, da ist man in einem Gebäude, das in die Luft gesprengt werden soll und da muss man eben dieses Point-and-Click, diesen Point-and-Click-Bereich dann eben auf Zeit dann eben auch lösen, damit man eben aus dem Haus raus ist, bevor es dann eben explodiert. Oder auch später gibt es auch nochmal eine Situation, wo man dann eben etwas auf Zeit lösen muss, um einen Charakter zu retten.
Ah ja. Jetzt ist das ja wahrscheinlich ein sehr Story-getriebenes Spiel. Also Point-and-Click-Adventure sind ja generell Story-lastig und wenn jetzt dann auch noch das mit Visual Novel verknüpft ist, ist ja die Story wahrscheinlich mit das tragende Element von dem Spiel. Überzeugt die dich denn in ihrer Gesamtheit?
Ja, doch. Also man wird neugierig, was eigentlich hier Sache ist, ne? Dieses Mysterium, wer ist eigentlich diese Frau im Kofferraum? Warum ist diese Frau im Kofferraum? Und dem versucht man dann eben auf den Grund zu gehen und deckt dann und versucht dann eben herauszufinden, wer ist eigentlich dieser Mr. Smith, der einem diesen Auftrag gegeben hat und stellt dann eben raus, ne, was da alles noch an größeren Sachen mit drin hängt. Fand ich interessant, die Story zu verfolgen, zumal das Spiel mit, ich habe jetzt ein bisschen mehr als 5 Stunden gebraucht, man schafft das sicherlich auch ein bisschen schneller, so in 4 bis 5 Stunden. Die Zeit kann das Spiel auf jeden Fall gut füllen, da habe ich mich nicht gelangweilt und auch keine wirklichen Längen gehabt. Es war nett. Jetzt nicht die beste Story, die ich jetzt je gesehen habe, aber eine, wo mich schon interessiert hat, wie geht das Ganze aus?
Ist das dann vertont auch in den Zwischensequenzen oder muss man schon auch eher wahrscheinlich dann relativ viel lesen?
Das Spiel ist komplett auf Englisch vertont.
Ah ja.
Und das ist ganz interessant, denn da merkt man sehr, es ist halt ein Indie-Spiel. Das heißt, die Sprachqualität der Aufnahmen ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Hauptfigur, also die Eve Williams, die wird auf jeden Fall einer schönen, klaren Stimme vertont. Manche Nebenrollen hatte ich jetzt auch rausgefunden, dass da auch irgendwie ein paar YouTuber dann das gemacht haben. Da merkt man schon, dann ist die Aufnahme von der Hauptfigur ist sehr klar, dann ist die Stimme von dem Tankwart zum Beispiel ist dann wieder deutlich blecherner und hat eine deutlich schlechtere Qualität. Aber das macht dann irgendwie auch so einen Charme aus. Und es ist nicht jede Figur tatsächlich auch von einem Menschen gesprochen worden. Denn wie man dann später in den Credits auch sieht, sind auch viele Nebenrollen KI generiert.
Ah ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch eine Entwicklung, die so langsam immer mehr Fuß fasst, gerade bei den Indie-Projekten, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Ne? Also wir sprechen hier von einem 8-Euro-Spiel von einer Solo-Entwicklerin, die das halt auch nebenberuflich oder aus Hobby, weiß ich nicht, einfach gemacht hat. Die ist eigentlich auch, geht eigentlich auch einer anderen Arbeit nach. Und da finde ich, ist es dann eigentlich eine schöne Möglichkeit. Also ich fand das jetzt nicht störend mit den KI-Stimmen. Man hat auch gemerkt, es sind keine Deutschen, Muttersprachler, die das gemacht haben. Also der Akzent war zum Teil auch heftig.
Von den KI-Stimmen?
Nee, von den Schwingen, damit ich wieder zu sehen. Von den Nebencharakteren. Aber die KI-Stimmen fand ich jetzt auch nicht störend. Also ich glaube, mir ist das sogar lieber, als wenn man gar keine Stimmen hat. Einfach weil das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen Atmosphäre dann ja noch mit reinbringt.
Ja, ich würde das jetzt auch nicht per se irgendwie verteufeln oder so. Ich finde, das für solche Projekte ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde es eher schäbig, wenn dann halt so Riesenstudios meinen, sie müssten diese da jetzt auch noch das irgendwie outsourcen und dann Leuten auch wirklich den Job wegnehmen. Also bei so Indie-Projekten ist ja immer eigentlich die Frage, habe ich überhaupt eine Vertonung?
Ja.
Oder lasse ich sie halt weg, weil ich sie mir nicht leisten kann? Und dann finde ich, ist KI eigentlich genau die richtige Möglichkeit für sowas, für solche Projekte.
Ja, das finde ich auch. Ne? Also die Alternative wäre ja wirklich gewesen, wir machen überhaupt keine Sprachausgabe. Und dann finde ich so diesen Mix auch ganz gut, dass sie dann eben wirklich die Hauptpersonen, oder größtenteils den Hauptpersonen, dann eben mit echten Menschen besetzt haben und dann eben die Nebencharaktere mit KI-Stimmen. Dann hat man ja auch so ein bisschen Abwechslung dann da ja auch drin.
Genau. Und so wie ich dich jetzt verstehe, hat es dich ja gar nicht jetzt rausgerissen. Also es war jetzt nicht so, dass die Qualität dann so schlecht war, dass du gesagt hast, okay, ich kann das jetzt nicht ernst nehmen.
Ja, das war okay. Also man muss halt, wie gesagt, ne, um diese schwankende Qualität muss man entsprechend drüber hinwegsehen. Aber bei einem, wie gesagt, 8-Euro-Indie-Spiel ist es mir recht leicht gefallen.
Okay.
Und hatte halt auch so einen gewissen Charme.
Ja, voll. Ich denke, man weiß ja dann auch ungefähr, auf was man sich da jetzt einlässt. Und mich würde jetzt noch interessieren, wie so die grafische Umsetzung ist. Also ich kann es mir ein bisschen schon vorstellen, weil ich, klar, Point-and-Click-Adventure sind auch irgendwie immer alle ein bisschen ähnlich. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern, wie das Spiel eigentlich inszeniert ist.
Ja, also grafisch sind wir in so einem Mix aus so 3D-Cell-Shading, würde ich sagen, und simplen 3D-gehaltenen Hintergründen. Also es ist jetzt nicht gezeichnet. Die Hauptfiguren vielleicht schon, aber auch die haben so einen 3D-Charme, muss ich sagen. Und die Hintergründe sind, ja, ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll. Also ich finde, sie sehen aus, als wären sie mit einem 3D-Programm gemacht worden.
Okay. Also es ist jetzt nicht so ein 2D-Point-and-Click-Adventure.
Nee, es ist kein 2D-Point-and-Click-Adventure. Hat auch so einen ganz eigenen Stil. Man merkt an vielen Stellen, dass es halt auch hier eben nicht viel Geld dahinter steckt. Aber ich finde, es ist doch immer recht liebevoll gemacht. Man hat dann oft dann auch, dass man im Hintergrund dann quasi so mit geshoppte Leute dann im Grunde hat, die dann eben im Hintergrund einfach rumstehen und dann schon recht zweidimensional wirken. Oder eben halt wie so Schaufensterpuppen im Grunde da rumstehen.
Wie so bei FIFA früher, die Zuschauer.
Ja, genau. Aber da haben die Zuschauer, haben sich ja noch so ein bisschen bewegt, die bewegen sich eben nicht, ne? Da sieht es eben so aus, als würden sie zum Beispiel nach vorne gehen, aber sie bleiben halt die ganze Zeit stehen. Genau, das ist ja ganz okay. Ansonsten so die Charaktere sind eigentlich ziemlich gut dargestellt, finde ich. Gerade auch die Hauptfigur. Dann gibt es eben halt auch während der Visual Novel eben Animationen, die sie dann eben die ganze Zeit wiederholen. Also dann wird zum Beispiel der Arm hoch und runter bewegt und hoch und runter bewegt. Das ist manchmal ein bisschen viel Gezappel. Aber ja, es lässt es dann nicht ganz so statisch wirken. Ne? Aber das ist dann halt jetzt, weiß ich nicht, so eine 1-2-Sekunden-Animation, die dann halt die ganze Zeit läuft.
Naja, also da gibt es viel größere Studios, die das auch nicht gescheit hinbekommen. Aber wenn ich mich an die Gesprächsanimationen von Risen 3 oder so erinnere, damals von Piranha Bytes, das war auch immer mal so ein Rumgezappel, wo die ganze Zeit die gleichen Moves gemacht haben.
Ja,
und
genau,
das waren 30 Leute, ne?
Genau, so ist es da entsprechend auch. Aber auch das fand ich jetzt nicht sonderlich störend. Sondern hat halt irgendwie so in diesen Charme irgendwie reingepasst. Das ist alles so ein bisschen rough. Das mag ich auch irgendwie beim Spielen. So ein bisschen mit.
Das passiert uns hier häufiger, dass ein bisschen rough ist.
Genau, Musik fand ich soweit auch passend zur Hintergrundmalung, ist jetzt mir aber jetzt nicht groß im Kopf geblieben, muss ich sagen. Ich hätte noch zwei Punkte, auf die ich gerne eingehen würde.
Gerne.
Einmal die Schwierigkeit der Rätsel. Da muss ich sagen, dass ich nur ein oder zweimal nicht ganz wusste, was ich machen sollte. Ansonsten war das immer recht klar. Was aber auch daran liegt, dass es nicht sehr viele Gegenstände gibt, die man eben einsammelt. Was auch gut ist, man muss jetzt hier kein Pixel-Hunting, wie es so schön heißt, betreiben, ne? Dass man irgendwie diesen einen Pixel anklicken muss, um dann eben den Gegenstand zu finden. Es gibt aber auch keine Taste, mit der man jetzt die Gegenstände hervorheben kann. Aber dadurch, dass es nicht so viele sind und die Objekte recht großflächig sind, die man anklicken kann in der Regel, hatte ich es nicht so oft, dass ich ein Objekt nicht gefunden habe. So ein, zwei Mal passierte es natürlich.
Ja, aber hast du dann eine Lösung bedient, wenn du es nicht gefunden hast? Oder wie hast du es gemacht?
Ich habe einmal in die Lösung geguckt und ansonsten machst du es halt Point-and-Click-mäßig, ganz klassisch. Wenn ich jetzt nicht weiterkomme, dann habe ich vielleicht irgendwo was übersehen und dann gucke ich mir halt jeden Raum nochmal an. Das hilft dann auch gerne mal. Ansonsten waren die Rätsel soweit logisch. Zum Beispiel, manchmal war auch so ein bisschen klar, okay, das muss man wahrscheinlich so kombinieren, um dann irgendwie das Rätsel zu lösen. Zum Beispiel hatte ich dann, bevor ich das Rätsel überhaupt gefunden hatte, wenn du dann irgendwie Abführmittel findest und ein Getränk findest, dann weißt du, wie du sie kombinieren sollst. Genau, also es ist jetzt nichts Abstruses da, wie es dann ja auch gerne mal bei Point-and-Click-Adventuren passiert, sondern das war hier alles logisch. Von der Steuerung her fand ich,
ja. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also es gibt zu viele Point-and-Click-Adventures, wo du gerade die ganzen aus den 90ern, wo ich immer das Gefühl habe, wenn ich die heute spiele, dass das ohne Lösung eigentlich, kannst es lassen. Ich frage mich dann immer, wie Leute das früher gemacht haben, wo es diese Lösung ja eben noch nicht gab.
Probiert und ich glaube, sich auch einfach mit Kumpels ausgetauscht.
Ja, wahrscheinlich. Und das ist auf dem Schulhof
halt
oder so in der Arbeit.
Zwei Wochen an einem Spiel gehangen.
Ja, eben. Also da wurde die Spielzeit halt auch extrem gestreckt durch diese ganze Komplexität und auch halt nicht Sinnlosigkeit. Also ich wirklich sage Sinnlosigkeit, weil manche Dinge dann einfach nicht so, okay, ich muss jetzt den Schraubenschlüssel bei diesem Ventil benutzen. Logisch, sondern nein, ich muss mit dem Schraubenschlüssel irgendwo hinwerfen und dann passiert jenes oder dieses, dann, ja, naja.
Genau.
Egal, und anderes Thema.
Manchmal hast du halt auch so ein bisschen Timing, das du haben musst, ne? Zum Beispiel, wenn du einem was wegnehmen musst, dass du halt warten musst, dass er nicht hinguckt und dann kannst du es eben anklicken und dann kannst du es nehmen. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich hier spoilern soll, aber eins war halt echt genial, wo ich gesagt habe, super, mega. Da habe ich nie im Leben mit gerechnet, dass sie es so umsetzen. Aber das muss ich jetzt einmal erzählen, weil ich es einfach schön fand.
Ich glaube, das ist okay.
Du musst einmal in ein Haus eindringen und musst halt einen Weg finden. Und dann kannst du da irgendwie durchs Fenster gucken und dann ist oben irgendwie ein Balkon. Und dann habe ich gedacht, ach komm, vor der Haustür liegt eine Fußmatte. Was ist der Klassiker? Schlüssel unter der Fußmatte.
Mhm.
Und unter der Fußmatte befand sich dann tatsächlich der Schlüssel. Vorher bist du überlegen, okay, wie kann ich vielleicht auf den Balkon kommen? Kann ich vielleicht diese eine Tür doch irgendwie öffnen? Ja. Aber nein, du findest einfach den Schlüssel unter der Fußmatte und kommst rein. Ich fand das
nice.
Das war richtig, richtig gut.
Genau. Hast du dich richtig schlau gefühlt wahrscheinlich in dem Moment.
Ja, aber ich hatte halt auch nicht damit gerechnet, dass es halt irgendwie umgesetzt ist, weil du in Point-and-Click-Adventures nie die einfache Lösung hast.
Ja, voll. Oder der Schlüssel passt dann nicht zu der Tür oder so ein Scheiß.
Ja, genau, oder sowas. Das fand ich dann halt wirklich gut. Ansonsten, wenn man nicht weiterkommt, es gibt tatsächlich sogar auf der Steam-Seite vom Studio selber auch eine Komplettlösung, wo alle Schritte erklärt sind, auch teilweise bebildert, wo man nochmal nachgucken kann, wenn man nicht weiterkommt. Das heißt, auch wenn es so unbekannt ist, gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten, ranzukommen.
Es wirkt für mich fast, als wüssten sie, dass das Spiel jetzt nicht mega durch die Decke gehen wird und irgendjemand sich die Mühe macht, da eine Komplettlösung zu schreiben für. Ja, dass sie sich gedacht haben, ja, machen wir es gleich selber. Dann können die paar Leute, die es spielen, da kurz reinschauen, falls sie nicht weiterkommen. Was ja ein sehr netter und, finde ich, auch cooler Support ist.
Hm. Auf jeden Fall. Genau, und das Zweite, sie beschreiben sich sehr als inklusiv und divers, was das Gameplay angeht oder was halt die Geschichte angeht. Zeichnet sich dann eben dadurch aus, dass du dann dich zum Beispiel entscheiden kannst, ob du dann eine Beziehung eingehst mit einem Mann oder mit einer Frau, wenn du entsprechend gespielt hast. Dann gibt es einen Bereich, der spielt im Schulenclub, wo auch halt nicht groß drauf eingegangen ist, dass das ein Schulenclub ist, sondern dass es das eben ganz normal ist. Und dann bist du da eben auch mit einem Mann unterwegs und versuchst dann eben die Aufmerksamkeit von einem Mann zu bekommen.
Ja.
Ganz unaufgeregt. Und hast da auch so ein paar Beziehungsdramen, die du da noch erlebst und noch mit lösen kannst. Das fand ich ganz schick.
Also gibt es auch so ein bisschen so Nebenplots, die man jetzt nicht unbedingt machen muss, aber machen kann?
Nee, es gibt keine Nebenplots. Also man wechselt, weil es eben ein Schulenclub ist, kannst du eben nicht mit Eve Williams rein, zumal an dem Tag sowieso nur Männer rein dürfen. Deswegen musst du dann da entsprechend einen Mann darum bitten, hineinzugehen.
Ah ja.
Und das Ganze dann für dich zu lösen. Und dann spielst du da eben auch mit einem Mann, was dann eben auch ganz gut ist. Weil du
passiert
dann eben
häufiger?
Versuchst, das passiert nur in dieser einen Szene.
Ah ja.
Genau, weil du dann eben versuchst, ne, sonst ist ja so klassisch, ne, du spielst die Frau und versuchst den Mann mit irgendwie zu beeindrucken und hier machst du das eben mit einem Mann.
Mhm.
Was irgendwie mal ganz nett war.
Aber das war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es jetzt irgendwie aufgesetzt oder
überhaupt
so irgendwie
nicht. Es hat sich
bewusst
super organisch eingefügt und es wird auch nie erklärt, ne? Also es ist halt, ja, der befindet sich da irgendwie in diesem Lokal oder in dieser Kneipe oder in diesem Club und an dem Abend dürfen nur Männer rein, so. Und damit ist klar, okay, ich brauche irgendwen anders, der mit mir da reingeht und dann stellst du es halt erst so fest, dadurch, dass du dich da halt durch die Gegend bewegst, dass das eben ein Schulenclub ist, aber es wird halt nie erwähnt, irgendwie großartig. Es ist halt einfach normal.
Ja, das ist doch schön. Also wenn es dann wirklich so harmonisch und mit einer Selbstverständlichkeit ins Spiel integriert wird.
Genau. Es wird da auch kein Buhai drum gemacht. sondern es ist einfach so.
Nice. Hast du gesagt, aus welchem Jahr das Spiel ist? Kann mich nicht erinnern.
Das Spiel ist am 1. März 2024 erschienen.
Also richtig frisch, das ist ja fast hier Prime.
Ja, es ist anderthalb Jahre dann alt.
Okay, das ist jetzt auch eher unüblich fürs Fundbüro, aber Spiele können auch schon in Vergessenheit geraten, bevor sie überhaupt erschienen sind.
Naja, das Spiel ist halt nie bekannt gewesen, aber wie gesagt, eine Fundbüro wollte ich auch so ein bisschen umdefinieren zu Spielen, die vielleicht etwas unbekannter sind.
Voll.
Und genau, also es steckt da halt kein Publisher hinter, ne? Das ist im Self-Publishing gemacht worden. Wie gesagt, Stefanie Petzold heißt diejenige, die das Spiel alleine entwickelt hat. Und bei Steam befindet es sich bei 17 Bewertungen, die insgesamt positiv sind.
Sehr schön. Wie bist du überhaupt auf dieses Spiel gestoßen, frage ich mich gerade.
Ja, im Forum gab es ja mal so die Phase, da haben wir ja dieses Steam-Mill gespielt, ne?
Mhm.
Wo man Steam-Achievements raten muss. Also wie viel Steam-Rezensionen ein Spiel hat, wo ja dann Luca dann ja auch das Steam5.org dann entwickelt hat. Also schaut da gerne mal vorbei. Und da war das Spiel eben vorgeschlagen und da sollte man eben raten, wie viele Reviews das hat. Und ich fand, das sah interessant aus und dann hatte ich gesehen, ach, das kostet ja nur 8 € und das ist unbekannt, also könnte man das ja mal fürs Fundbüro spielen.
Ja, nice.
Ich glaube, anders wäre ich auch nicht auf dieses Spiel gekommen.
Ja, da gibt es bestimmt einige Leute, die so über diesen Weg zu Spielen gefunden haben. Weil
wahrscheinlich.
Ich fand auch, dass einige Spiele durch die Screenshots irgendwie mein Interesse geweckt haben. Ich bin dann halt einfach so ein faules Stück und guck das nicht nochmal nach. Ja. Sonst hätte ich jetzt vielleicht auch ein Spiel hier vorgestellt, was sehr gut ist, aber halt unverdienterweise keiner kennt. Naja.
Ja, nächstes Mal vielleicht.
Beim nächsten Mal. Ja, ich spiele es halt nicht mehr, deswegen kann ich jetzt auch keine Spiele mehr entdecken. Und ich muss ja sagen, ich leide ja auch ein bisschen gerne. So. Also ich schaue mir jetzt schon mal gerne Spiele an, die so ein bisschen schäbig sind.
Naja, es hätte jetzt natürlich auch ein totaler Reinfall werden können. Ne?
Das stimmt. Das wusstest du nicht.
Das wusste
ein Glücksgriff.
Ja, das ist quasi dann ein Glücksgriff, genau. Also ich habe nicht bereut, es gespielt zu haben. Und genau. Wer die Reise nochmal miterleben möchte, die ich hier hatte, ich habe sie dieses Mal für YouTube aufgenommen, der kann das auf meinem Kanal gerne auch nochmal angucken.
Wir verlinken das natürlich auch wieder.
Nochmal einen Eindruck dann von dem Spiel und von der schwankenden Sprachausgabe zu bekommen.
Voll. Jetzt hast du schon gesagt, 17 Steam-Reviews, das ist ja wirklich nichts. Also das ist ja also eigentlich non-existent, kann man sagen. Natürlich gibt noch weniger, aber es ist dann wirklich auch schnell vorbei. Hast du sonst irgendwas rausgefunden, wie das so angekommen ist? Gab es irgendwelche Reviews oder, also jetzt mal von der Spielepresse, oder hat das vielleicht irgendeinen Award gewonnen? Das kann ja auch immer mal sein. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Nee, gibt's gar nichts.
Nichts, okay.
Es ist halt ein totales Indie-Spiel und das bringt natürlich keine Klicks, dementsprechend gibt es da auch nichts zu. Ich kann nochmal sagen, was jetzt hier besonders bei den Steam-Reviews rausgezogen wird, was da so Sachen sind, die halt wirklich sagen, dass sie halt einen schönen Tag damit verbracht haben, die das dann auch wirklich, wo man sieht, die haben das durchgespielt, die haben 4 bis 7 Stunden Spielzeit. Genau. Und was eben auch rausgestellt wird, ne, dass es eben viele Punkte gibt, wo du dich entscheiden kannst. Also das hat tatsächlich auch so einen leichten Wiederspielwert. Gerade mit dieser ersten Entscheidung ist dann, glaube ich, so die Reihenfolge entsprechend anders, wie du die einzelnen Abschnitte besuchst.
Mhm.
Und kriegst am Ende auch, je nachdem, musst du ja auch immer mal wieder Entscheidungen treffen. Und je nachdem, was für Entscheidungen du triffst, hast du entsprechend auch andere Enden zum Schluss. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich das beste Ende bekommen, was man kriegen kann, was, glaube ich, ein Novum für mich ist, weil ich sonst immer schlechte Enden kriege. Aber sie mochten mich am Ende alle. Und das haben alle überlebt.
Nice. Ja, stimmt. Also das ist mir jetzt, wo du sagst, fällt mir das nochmal auf. Das ist ja nochmal eigentlich auch ein Herausstellungsmerkmal, dass wenn du schon so ein Indie-Spiel machst und dich dann auch noch dafür entscheidest, da irgendwie einen Wiederspielwert reinzubringen, trotz der Länge von, also was hast du gesagt, 5 Stunden ungefähr. Das heißt, das ist ja dann wahrscheinlich eigentlich eher, wenn man es tatsächlich zweimal spielen würde und jetzt die Sachen weglässt, die sich doppeln, schon 8-9 Stunden Inhalt da drin stecken vielleicht.
Ja, genau. Also das ist schon beachtlich. Und wie gesagt, es hat halt einige Alleinstellungsmerkmale. Zum einen eben die Grafik, dass es eben nicht dieses standardmäßig gezeichnete 2D-Zeug ist. Es ist eben die Entscheidungen und dann eben dieser Mix aus wirklich Point-and-Click und Visual Novel, den ich so auch eher selten gesehen habe.
Ja, dann ist es umso trauriger oder nicht traurig, traurig ist ja mal das falsche Wort, aber ich finde es schade, dass dann solche Spiele ja wirklich auch dadurch, dass sie wirklich ja wahrscheinlich gar kein Budget haben, irgendwie Werbung zu machen, irgendwo dann auftauchen, ne? Weil ich glaube, da merkt man ja, dass diese Person irgendwo ein kreatives Talent hat und eigentlich mit mehr Budget, mehr Zeit oder vielleicht auch noch den richtigen Leuten, die das dann unterstützen, da was richtig Cooles zusammenstellen könnte, ne?
Auf jeden Fall. Also das nächste Eve Williams Abenteuer würde ich spielen. Und was man vielleicht auch nochmal, was ich auch nochmal interessant finde, über SteamDB kann man ja auch so ein paar interessante Sachen noch rausfinden. Und zwar hat das Spiel zu Beginn 15 Euro gekostet. Und dann haben sie es jetzt eben auf 9 Euro gesenkt. So.
Ja. Macht ja vielleicht auch Sinn. Also.
Ja. Aber das ist es.
Dass es irgendwann runtergeht. Okay, wir werden es auch verlinken. Da könnt ihr es euch dann vielleicht einfach selber holen und selber mal reinspielen. Aber da unterstützt ihr auf jeden Fall die richtigen Leute, wenn ihr den schmalen Taler habt. Das ist ein Döner heutzutage, ja, der Döner.
Genau, entweder ein Döner in 10 Minuten essen oder Eve Williams in 5 Stunden spielen.
Irgendwie ist der Vergleich halt hinkt auch ein bisschen, weil man kann halt nicht essen, ne?
Ja, dann müsstest du es eher mit einem Kinofilm vergleichen und da zahlst du auch mehr.
Genau. Ja, da zahlt man heutzutage auch mehr, das stimmt. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt einfällt, was du noch erwähnen möchtest zu dem Spiel?
Ich glaube nicht, ich bin soweit durch.
Gut.
Ja, was hast du denn Schönes gespielt?
Ja, schön ist gut.
Okay, was hast du denn gespielt?
Paria habe ich gespielt. Das ist ein Shooter aus dem Jahr 2005, entwickelt von Digital Extremes. Digital Extremes kennt man heute vor allem für Warframe. Die sind dafür verantwortlich, aber da kann ich nachher nochmal was zu sagen. Ja, ist so ein klassischer Konsolenshooter, der dann aber halt auch auf dem PC rausgekommen ist. Mitte der 2000er geht so in die Richtung Halo, hat aber auch starke Anleihen an Unreal, was auch Gründe hat, aber da sage ich dann auch nachher nochmal zu, was genau.
Okay, ja, Shooter. Also Warframe ist mir ein Begriff, das ist ja glaube ich so ein Free-to-Play-Shooter, ne? Der ja glaube ich ziemlich erfolgreich ist. War das dann das Vorgänger?
Also hat nichts miteinander, zu tun. Nee, also das ist wirklich in der Geschichte des Studios ein Teil, aber Warframe kommt ja dann viel später und ist auch wirklich, glaube ich, ziemlich anders, würde ich sagen. Also es ist ein reiner, oder nicht reiner, aber es ist der Singleplayer ist der Fokus von dem Spiel, ja.
Ja, worum geht es denn eigentlich in dem Spiel?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich der längste Teil, weil die Story ist ein bisschen komplex, aber nur so oberflächlich komplex, also wenn man hinter die Fassade schaut, kommen sehr schnell sehr viele Fragen, aber ich versuch's mal in wenigen Worten zusammenzufassen. Also wir haben hier so ein Szenario, das ist irgendwie so ein bisschen postapokalyptisch, weil die Erde irgendwie durch so einen Krieg zwischen den Menschen, die sich in einer Allianz, also es heißt auch die Allianz, wie bei World of Warcraft, aber ganz anders. Also die haben sich halt so zusammengeschlossen und die haben dann Krieg geführt gegen die Shrouds. Das ist so eine übernatürliche, aber nicht unbedingt alienhafte Spezies. Also es bleibt vieles auch unklar, was genau das jetzt bedeutet. Aber das sind so glatzköpfige, menschenartige Leute, die halt übernatürliche Kräfte haben. Und die haben vor 30 Jahren haben die einen Krieg geführt. Und nach diesem Krieg ist die Erde irgendwie größtenteils zu so einem Wasteland verkommen, wo jetzt nur noch so Söldnertruppen und irgendwelche Banditen oder so umherwandern und die Menschen leben angeblich in so außerplanetaren Kolonien, also irgendwo nicht auf der Erde größtenteils. Das ist aber alles nur so, das wird so in einem Satz mal irgendwann im Spiel gesagt und daraus bildet sich dieses Konstrukt zusammen. Also es ist wirklich alles ein bisschen konfus. Und man selber spielt jetzt einen Arzt, Jack Manson, den generischsten Namen, den man sich ausdenken kann, und muss da eine Frau, die im Kryoschlaf eingefroren ist, von einem Gefängnis zur Hauptbase der Allianz bringen. Also auf der Erde findet das aber statt. Und man wird dann abgeschossen, also das Flugzeug, in dem man ist, wird abgeschossen. Und man muss dann zusammen mit dieser Frau, die irgendwie aufwacht aus dem Kryoschlaf, ja, sich durch verschiedene Level kämpfen. Jetzt ist der ganze Clou des Spiels, dass diese Frau aber ein Virus in sich trägt, der sie zu so einer Wunderwaffe macht. Und man selber bekommt am Anfang dieses Spiels auch diesen Virus. Und dadurch bekommt man dann später im Spielverlauf noch zusätzliche Fähigkeiten. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, weil da gibt es jetzt noch 5 verschiedene Plot-Points und, ja, wie soll ich sagen, irgendwie Wendungen. Da kommt dann noch irgendwie so ein Colonel mit rein, der irgendwie diese Wunderwaffe auch haben will. Und diese Shrouds, die sind da auch von Bedeutung. Das Lustigste eigentlich der ganzen Geschichte ist, dass irgendwann am Ende des Spiels kommt raus, dass man eigentlich gar nicht für die Allianz kämpft und diese Karen, Karina, die ja diese Wunderwaffe ist in Person, dass man die eigentlich nicht zur Allianz bringen will, sondern zu den Shrouds, also zu diesen Bösen. Also man betrügt eigentlich die Allianz die ganze Zeit. Das wird aber, dieser innere Konflikt wird erst am Ende des Spiels irgendwie aufgedeckt. Mhm. Man weiß also als Spieler gar nicht die ganze Zeit, dass man die Person, die man spielt, dass die eigentlich so ein Traitor ist. Also es ist wirklich ganz konfus.
Ja, das ist bestimmt der große Twist eben am Ende, wo man dann davor sitzen soll und so, ach du meine Güte, da habe ich ja im Leben nicht mit gerechnet.
Aber es ist halt so ein bisschen komisch, weil man spielt ja die Person, die, es gibt keine Hinweise, weißt du, so, wenn das jetzt von extern kommen würde und man sieht, ach, du betrügst mich die ganze Zeit, dann würde man wenigstens sagen, okay, du hast es mir nicht erzählt, aber man hat auch keine inneren Monologe oder so irgendwas, die da darauf hindeuten. Es ist so ein bisschen, ja, also ich glaube, die haben sich da bei 3 Bier mal zusammengesetzt und haben sich irgendwie was ausgedacht. Und die ganze Geschichte wird auch nur in so Zwischensequenzen erzählt. Also jetzt, man bekommt jetzt nicht weitere Hinweise, wo man Text lesen kann oder so, sondern zwischen den einzelnen Levels gibt's immer so Zwischensequenzen, wo die mal einen Dialog oder einen Monolog halten. So.
Hm. Ja. Genau, also Levels, das heißt, du spielst ein Level, hast eine Zwischensequenz, hast ein Level. Wie ist denn das Gameplay so in diesen Leveln? Was macht man da außer Schießen?
Schießen.
Okay, also keine Rätseleinlagen oder so.
Ja, es gibt so Rätsel in Anführungszeichen. Ja, aber Jan, wenn du dir was unter Rätsel vorstellst, das ist ja... Das Rätsel besteht darin, dass ich zu einer bestimmten Schalter laufen muss, um eine Tür zu öffnen. Aber ohne den Schalter zu drücken, komme ich auch nicht weiter. Also,
das ist so ein bisschen, dann so ein bisschen so ein Schalterrätsel halt.
Ja, aber also okay, es ist, man kann es vielleicht Rätsel nennen, ja. Aber also ansonsten
den Schalter ist, und dann finde die Tür.
Ist das ja, genau. Aber das ist das einzigste Rätsel auch, was es gibt. Also es ist immer das so, ja, egal. Das passiert auch sehr häufig, also fast alle Level sind so aufgebaut, dass man irgendwo hingehen muss, um was freizuschalten, und während man halt von Punkt A nach Punkt B läuft, schießt man sich halt durch so verschiedene Gegner. Also am Anfang sind es halt diese Söldner, die da irgendwie auf der Erde leben, dann kämpft man ja gegen die Allianz, weil die Allianz will diese Wunderwaffe auch haben, und dann kämpft man ganz am Ende halt noch gegen die Shrouds, weil die das Versprechen, dass man ihnen gegeben, was sie einem gegeben haben, nicht einlösen. Also,
wie frech.
Ja, weil jetzt, man betrügt ja die Allianz nur, weil die Shrouds einem versprochen haben, dass sie die tote Tochter von einem wiederbeleben. Das machen die aber nicht, und dann geht der noch in den letzten halben Stunden auf Rampage. Also, das ist okay. So. Ja. Aber ansonsten stellst du dir wie Halo vor. Also, du hast dann so First-Person-Shooter. Und du hast eine verschiedene Waffen und hast dann in der Regel so ein relativ großes Zielfadenkreuz. Also, wo du jetzt nicht wie bei Battlefield oder so genau weißt, wo du hinschießt, sondern du hast in einem klassischen Konsolenshooter halt so relativ großen Bereich, und da drückst du dann auf die linke Maustaste und hoffst, dass du irgendwann den Gegner getroffen hast oder dass das Spiel sagt, dass du den Gegner getroffen hast. Ja.
Okay. Wie funktioniert denn das Shooter-Gameplay so an sich? Das klang jetzt ja erstmal nicht so raus, als hätte es dir gefallen.
Es hat mir schon gefallen in dem Sinne, dass ich mich relativ schnell darauf eingelassen habe. Also man kann ja nicht mit der Erwartung rankommen, dass diese Art von Shooter, Halo, Unreal, dass die jetzt so funktionieren wie in Battlefield. Also das ist natürlich irgendwie ein bisschen Arcadia. Also es gibt dann halt auch Zielfeuerunterstützung und so. Die kann man zwar ausmachen, aber ja, das ist ja jetzt, gerade wenn man eine Konsole spielen würde mit dem Controller, ist das ja sehr hilfreich. Und da fand ich das dann schon in Ordnung. Also das Gameplay war gar nicht das, was mich irgendwie gestört hat. Also ich fand es dann schon auch spaßig. Du kriegst relativ früh so einen Granatenlauncher und mit dem kannst du halt die Gegner wirklich durch die Gegend fetzen. Also die Ragdoll-Effekte sind ziemlich lustig. Also ich hoffe, dass man das in dem Video auch so ein bisschen sehen wird, weil die fetzt dann halt wirklich so richtig in die Luft und mit dem entsprechenden Sound und so. Das fand ich schon eigentlich ganz, ganz cool. Es ist natürlich irgendwo ein bisschen unbefriedigend, wenn man irgendwie nicht genau weiß, wo man hinschießt. Also kriegst du ja später eine Sniper, so, die ja dann Point, also wo wirklich das Fadenkreuz explizit ist, aber alle anderen Waffen sind so ein bisschen ungenau und es ist jetzt nicht mein Go-To-Shooter, so sage ich mal.
Ja. Okay.
Und die Gegner-KI ist halt auch ein bisschen scheiße. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also ich hatte schon immer mal wieder Momente, wo die Gegner einfach auf mich draufgerannt sind in meine Schrotflinte rein. Und dann haben wir uns so von einem Meter Entfernung gegenseitig abgeschossen. Der hatte seinen Granatlauncher, hat sich dann selbst in die Luft gesprengt. Das war nicht immer die besten Situationen, wo die Gegner sich selbst getötet haben. Ja. Also ein bisschen Bullshit auch.
Ja. Ich fand ja damals, das eine Call of Duty habe ich mal gespielt, aber die Singleplayer-Kampagne, und da gab es immer mal wieder so geskriptete Momente. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool und ich finde sowas fehlt heutzutage auch einfach, aber das ist ein anderes Thema. Gibt's in diesen Leveln dann eben auch so geskriptete Sachen? Also man läuft irgendwo vorbei und etwas explodiert oder Balken fallen runter oder so?
Ja,
oder voll. Ist das alles sehr statisch?
Also es gab zum Beispiel in einem der Anfangslevel so eine Passage, wo du so einen Fahrstuhl nehmen musst. Und dann kommen an verschiedenen Punkten Gegner. Also du bist natürlich auf diesem Fahrstuhl oder es ist in so einem Industriepark und du fährst dann also lang und dann musst du die halt abschießen. Du kannst dich ja nicht wirklich verstecken, also du musst die halt rechtzeitig abschießen. Es ist aber gleichzeitig auch ziemlich offensichtlich, wo die Gegner dann auftauchen, weil du an dem Leveldesign eigentlich erkennen kannst, wie es ausgestaltet ist, so. Aber das fand ich ganz nice und was ich eigentlich auch im Grundsatz cool finde, es gibt immer wieder so Fahrzeugpassagen, wo man mit so einer Art Truck oder so einer Art Motorrad halt fahren kann, was gleichzeitig auch noch ein Geschütz hat. In einer Passage ist man sogar selber nicht am Steuer, sondern schießt nur und muss dann halt an die richtigen Stellen, muss man halt die Gegner abknallen und so. Das ist schon ganz cool. Das macht schon Laune, das ist auch kurzweilig, würde ich sagen. Also generell das Gameplay ist recht kurzweilig. Und was vielleicht auch noch damit reinspielt, ist, dass es so eine teilzerstörbare Umgebung gibt. Also es gibt immer mal wieder so Deckungen, die man abschießen kann, um die Gegner halt besser zu treffen dahinter. Und teilweise sogar ganze Gebäude, die einstürzen können. Das ist nicht die Regel, aber ab und zu kommt es vor.
Mhm.
Ja.
Okay. Wie sieht das Ganze denn grafisch aus? Ich meine, wir sind jetzt 10 Jahre in der Vergangenheit. Also aber ich kann mir schon vorstellen, so in 10 Jahre, das kann man sich, Quatsch, 20, ne? Gott.
Sind schon 20 Jahre.
Wir sind 20 Jahre in der Vergangenheit, dann kann man sich das noch angucken?
Das ist voll in Ordnung. Also ich finde, diese 3D-Grafik ist eigentlich gut gealtert. Also es ist wirklich jetzt schon so weit, dass man hier ganz nette Lichteffekte auch hat, dass die Außenareale vor allem eigentlich wirklich schön anzusehen sind. Es fehlt natürlich irgendwo so ein bisschen die Detailtreue. Also was man heute eigentlich aus Spielen gewöhnt ist, dass du, sag ich mal, wirklich in Szenerie eingetaucht wirst, das ist damals halt auch noch nicht so gewesen. Und damit muss man sich am Anfang ein bisschen abfinden, aber ich bin dann relativ schnell reingekommen und dann fand ich das voll in Ordnung so. Also es ist dann eher die Generik der Level an sich, die mich dann eher gestört hat. Also das ist dann, ja, vielleicht nicht genug Abwechslung oder Innenräume sehen halt immer oft sehr ähnlich aus und man schießt sich dann doch durch die so ähnliche Passagen, ohne dass man jetzt sich denkt, ah, das ist jetzt nochmal, gibt jetzt nochmal einen krassen Mehrwert. Das wird dann im Ende des Spiels, wenn man nochmal zu diesem eher futuristischen Teil kommt, wo man halt dann auch gegen diese, was weiß ich, was sie auch immer sind, Shrouds kämpft, da wird es dann nochmal ein bisschen besser. Also da ist das dann nicht so ganz so drastisch, ja.
Mhm. Und wie sieht es mit dem Sound aus? Also ein Shooter muss ja schön knallen, sowohl was Schießen angeht, was vielleicht auch das Trefferfeedback angeht, was den Soundtrack angeht. Wie sieht das da aus?
Boah, ja, würde ich sagen mittelmäßig. Also,
okay.
Ich fand die Waffensounds so ein bisschen nervig. Und ich glaube, das wurde auch immer mal wieder kritisiert, dass da vielleicht mehr drin gewesen wäre, auch um irgendwie so ein bisschen befriedigerendes Gameplay zu bekommen, weil abseits dieser Rocket Launcher Dinger, wo die Gegner wirklich so schön durch die Luft fliegen, gibt's jetzt auch nicht so krasses Trefferfeedback, dass man sagt, okay, es gibt's glaube ich auch keine Granaten oder sowas, ja, dass du noch andere Möglichkeiten hast. Es gibt so Fässer, die man abschießen kann, wo glaube ich dann auch so ein Explosionseffekt kommt. Aber ja, also ich habe von der Musik gar nichts mitbekommen. Da gab es nur einen coolen Track im Menü. Da habe ich mich gefreut, ganz am Anfang des Spiels. Da habe ich mir gedacht, oh nice, wenn das jetzt die ganze Zeit so bleibt, dann wird das ja richtig cool. Aber dann kam irgendwie nichts mehr. Und ja, ansonsten, die Sounds klingen ein bisschen blechern. Also gerade dieses Maschinengewehr, das man die ganze Zeit benutzt am Anfang, das klang jetzt nicht so pralle. Hm. Aber es ist auch nicht so, dass es mich gestört hat.
Okay. Hat es ja jetzt eben schon quasi angefangen zu sagen, wie das Spiel ankam. Wie kam das denn insgesamt an? Also eher positiv, eher negativ? War es ein Erfolg?
Also ein Erfolg war es auf jeden Fall nicht, weil der Nachfolger, der zwar angedacht war, wurde wieder eingestellt. Deswegen muss es sich ziemlich schlecht verkauft haben. Bei den Kritikerinnen und Kritikern ist es, würde ich sagen, solide angekommen. Also es hat auf dem PC einen Metacritic von 69 und auf der Xbox von 70. Das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Also die Reviews insgesamt bewegen sich so im 80er bis halt 40er Bereich und da pendelt sich dann ein, die meisten halt irgendwie bei 6 oder 7 von 10. Ich habe mal geschaut, bei den deutschen Blättern, bei der PC Action hat es eine 8 von 10 bekommen. Da war ich aber ziemlich, eigentlich enttäuscht, aber war ich ziemlich geschockt, weil ich habe mir dann bei Mobi, kann man ja immer so einen kurzen Ausschnitt sich durchlesen, was die Person geschrieben hat damals, also ist jetzt auch 20 Jahre her. Und dieser Abschnitt ist einfach hart sexistisch. Also der hat dann irgendwie reingeschrieben, ja, ich kann gar nicht verstehen, warum der Typ dieser Frau da so hinterher rennt, weil die ist doch übel zickig und rennt die ganze Zeit weg und so. Und das jetzt noch in drastischeren Wörtern. Da haben wir auch gedacht, also ja, Kind seiner Zeit vielleicht, aber hätte ich jetzt so nicht gemacht. Aber gut, die GameStar hat eine 7 von 10 gegeben, also 69 von 100 Punkten. Die haben vor allem die kurze Spielzeit kritisiert, weil das Spiel ist auch nicht lange, geht gerade mal 5 Stunden vielleicht ungefähr. Und haben ansonsten das eintönige Level-Design auch kritisiert, aber das Gameplay und die Grafik fanden sie ganz gut. Ich habe mal eins noch rausgesucht, das würde ich kurz zitieren. Das fand ich eigentlich eine gute Zusammenfassung von der PC Games. Das ist eine 74 von 100, das zitiere ich jetzt einfach mal. Noch nachhaltig von Far Cry und Half-Life 2 beeindruckt, habe ich mich ziemlich apathisch durch Paria geballert. Nichts hat mich in diesem schablonenartigen Ingo-Shooter staunend hinterlassen. Andererseits gibt es auch wenig, das man diesem Spiel wirklich ankreiden kann. Die Action ist solide, die Waffen machen Rums, die Fahrzeuge sind eine nette Abwechslung, der Spielablauf ist schon okay irgendwie. Die im Vorfeld mit Trommelwirbel angehündigte Story nervt mich noch am meisten. Ich jage im Computerspielen gerne Bösewichten mit Charakter, doch in Paria entsteht einfach kein richtiges Feindbild. Ja, also die Story ist halt auch einfach schlecht erzählt und da hätte man deutlich mehr draus machen können. So.
Ja, klingt ja wirklich so nach einem, also ja, mittelmäßigen Spiel, was ja auch die ganzen 70er-Wertungen dann ja so widerspiegeln.
Mhm. Aber vielleicht einfach die Konkurrenz in den Jahr auch zu groß, als dass das irgendjemand dann so wirklich interessiert. Weil ich glaube, 2005 ist Battlefield 2 rausgekommen, unter anderem.
Oha.
Ja.
Ja gut, genau. Dann haut das dann natürlich auch nochmal mit rein. Wer steckt denn eigentlich genau hinter dem Spiel? Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass es die jetzigen Warframe-Macher sind. Was hast du noch Schönes zu ihnen rausgefunden?
Ja, also Digital Extreme, das ist ein Studio aus Kanada. Die sitzen lustigerweise in London, aber nicht in dem London in Großbritannien, sondern in Ontario. Gegründet wurden sie 1993 von James Schmalz. Der war auch bis 2023 tatsächlich CEO. Also wirklich 30 Jahre lang hat er das Studio geleitet. Das war schon auch eine ganz schöne lange Zeit. Und tatsächlich bis 2023 über 300 Angestellte. Also das ist jetzt natürlich vor der großen Entlassungswelle gewesen, die Videospielindustrie erfasst hat. Deswegen weiß man nicht genau, wie viel es heute sind. Da gab es auch Entlassungen, aber ich glaube, es waren jetzt vielleicht auch so 10% oder so. Und interessant ist, dass das Studio halt wirklich an großen Spielen mitentwickelt. Also zum Beispiel an Unreal 1998, an Unreal Tournament 1999 und an allen weiteren Unreal-Teilen haben die mitgearbeitet. Also zusammen mit Epic. Und die Eigenkreationen waren halt oft nicht so der Banger. Also neben Paria haben sie noch Warpath gemacht. Das ist ein Jahr danach entschieden. Dazu kann ich aber nichts wirklich sagen. Dark Sector ist vielleicht noch ein bisschen bekannter und The Darkest 2 2012, das haben die auch entwickelt. Da weiß ich aber auch nicht genau. ich erinnere mich, dass das Spiel okay ist, aber auch irgendwie den Erwartungen nicht ganz entsprochen hat. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Genau, und Warframe halt 2013. Und das ist wahrscheinlich das, was das Spiel oder das Studio heute noch am Leben hält. Also,
ja, wahrscheinlich. Das ist ja, glaube ich, auch super erfolgreich.
Ob es heute noch super erfolgreich ist, weiß ich gar nicht. Es war eine Zeit lang richtig beliebt. Ich glaube, die sind halt auf dem asiatischen Markt auch unterwegs. Da spielt auch so ein bisschen mit rein, dass sie halt seit 2016 mehrheitlich in der Hand von chinesischen Holdings sind. Also das war erst Leiyu und jetzt ist es Tencent. Also die wurden von Tencent dann übernommen und das Studio gehört jetzt einfach Tencent und kann mir vorstellen, dass sie da jetzt auch viel mehr halt auf dem asiatischen Markt, gerade auf dem chinesischen unterwegs sind. Ja, es gibt irgendwie noch ein Spiel, was angekündigt ist, was vielleicht das Warframe irgendwie fortsetzen soll, aber da habe ich jetzt nichts weiter zu gefunden.
Ich habe mal eben geguckt, also momentan sind es, also so in den letzten 24 Stunden war der Peak bei 52.000 Spielern, ja, die Warframe gleichzeitig gespielt haben. Jetzt im Moment sind es an einem Sonntag Mittag 40.000, die das Spiel spielen.
Ist halt wahrscheinlich, oder kann man Steam mittlerweile in China nutzen? Sind das auch die chinesischen Spieler dann inbegriffen?
Das weiß ich nicht genau.
Könnte sein, dass die da einen eigenen Client vielleicht auch noch haben. Ist am Ende des Tages...
Kann auch sein, ja genau. Aber halt, um mal so zu gucken, wie beliebt es so ist.
Das ist ja dann immer auch so ein bisschen schwierig zu bewerten, wie diese Studios, die so zu großen Konglomeraten gehören, wie Tencent oder jetzt Embracer, vielleicht machen die ja auch noch dann für andere Studios Unterstützungsarbeit oder was weiß ich. Also das kann ja alles möglich sein. Es gibt sie heute noch, das ist ja für ein Fundbüro auch nicht unbedingt immer selbstverständlich, gerade wenn man irgendwie nur so mittelmäßige bis schlechte Spiele gemacht hat. Ja. Außer Warframe. Jetzt zu Warframe kann ich nichts sagen, was die Qualität angeht. Aber die früheren Spiele waren jetzt auch nicht so überzeugend. Genau. So viel dazu. Mehr habe ich jetzt gar nicht gefunden.
Okay. Ja, klingt jetzt ja dann auch nicht so, als wäre es ein Spiel, was du empfehlen würdest, was man sich heute nochmal auf die Festplatte holt, um einen gemütlichen Shooter-Tag zu verbringen.
Ein gemütlicher Shooter-Tag. Da würde ich vielleicht doch nochmal zu anderen Spielen tendieren, ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Relikt wieder. Also das habe ich ja öfters bei so Spielen, wenn ich die ausgrabe, dass ich das Gefühl habe, die sind so ein bisschen ein Relikt ihrer Zeit und es gibt wie dieses Spiel, genau dieses, gibt es wahrscheinlich 100 andere. Also die so auf der Welle von Unreal oder von Halo irgendwie mitreiten und versucht haben, da irgendwie ein bisschen was von dem Kuchen abzubekommen. Und so, genau so fühlt es sich an. Also wie ein Krümel von einer ganz großen Torte. So kann man vielleicht zusammenfassen. Und das finde ich interessant. Aber ob man es jetzt nochmal spielen muss, nee, am Ende des Tages nein. Guckt euch ein Gameplay-Video dazu an oder schaut unser Video und habt ihr fast alles gesehen.
Perfekt.
Ich habe noch ein Trivia.
Ein Trivia, auf jeden Fall.
Ja, genau. Das ist jetzt banal, aber ich fand es wieder mal interessant. In der deutschen Version, die damals rauskommt, haben sie einfach komplett das Blut gecuttet. Also es gibt kein Blut und die töteten Gegner, die spawnen direkt. Also das fand ich dann auch wieder interessant. Das hatte ich auch wieder vergessen, dass es diese Zeit mal gab, wo die USK da so restriktiv war. Ne?
Ja, ich erinnere mich noch an Command & Conquer Generäle.
Was da passiert?
Es erschien ursprünglich Command & Conquer Generals und das spielte so im Nahostbereich, glaube ich. Und da mussten für die deutsche Version sämtliche Menschen durch Roboter ersetzt werden.
Ah ja.
Genau.
Okay.
Deswegen hat man in der deutschen Version einfach nur Computerstimmen.
Ist das nicht häufiger passiert auch, dass man so dann Roboter ersetzt hat? Also
nicht, dass ich wüsste.
Ich meine, ich habe sowas schon mal irgendwo gehört bei Doom oder so, beim ersten Doom, aber das ist gefährliches Halbwissen.
Das weiß ich nicht.
Vielleicht schneiden wir das auch raus.
Genau. Alles klar.
Soweit, aber mehr habe ich jetzt auch nicht. Das war's schon.
Ja, dann sind wir am Ende, oder?
Yes.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Also wenn ihr nicht zugeschaut habt, dann schaut euch unbedingt das Video auf YouTube nochmal zu der Folge an. Da seht ihr dann auch nochmal Gameplay-Elemente und dann kann man das Ganze nochmal super nachvollziehen. Und Edgar gibt sich da immer super viel Mühe. Also angucken, auch gern die von den älteren Folgen. Und dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Fundbüro-Folge wieder oder in einer der nächsten anderen Folgen von M10Z. Genau, dann noch einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört.
Guten Abend. Tschüss.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.